Hallo und herzlich willkommen. Hätte nie gedacht, dass Gene Hackman mal in unserer Sendung ist. Also zumindest als Thema. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, ich weiß nicht, ob das in Deutschland genauso ein Thema war, weil ich lese ja die New York Times. Das soll keine Angabe sein. Ich fühle mich selber viel zu schlecht über Themen in Deutschland informiert, aber irgendwie lese ich eben lieber Englisch und interessiere mich für internationale Themen. Aber da war es eine große Sache, dass auf Gene Hackmans Grundstück, Gene Hackman für alle, die das letzte Jahrhundert verschlafen haben, großer Schauspieler, drei Wesen tot aufgefunden wurden. Er, seine deutlich jüngere Ehefrau und ein Hund. Und zwei andere Hunde wurden streunend auf dem Gelände und relativ ausgehungert gefunden. Und dann gab es großes Wirrwarr, viele krasse Vermutungen. Was mag da vielleicht für ein Verbrechen passiert sein? Wie kann das alles zustande gekommen sein? Gut, er war sehr alt und litt wohl auch unter Demenz, aber sie war, glaube ich, 30 Jahre jünger oder so und fit. Was ist da eigentlich passiert? Inzwischen gibt es eine Erklärung und auch eine Entwarnung. Du wirst uns gleich erzählen, was da wahrscheinlich passiert ist. Aber trotzdem drängen sich viele Fragen auf und deswegen alle Leute, die, wie ich, sich ein bisschen für Promi-Klatsch, zumindest wenn es sich um echte Promis handelt, interessieren oder die mehr über solche seltsamen Umstände, über Hunter-Viren, über Demenzkranke und vielleicht sogar über Hunde erfahren wollen, sind jetzt gut beraten. Magnus, erschilder doch nochmal den Fall.
Also die Geschichte wäre auch dann interessant, wenn es sich nicht um Gene Hackman mit seinen Oscars handelte. Das Merkwürdige ist einfach, wie kann es sein, dass zwei Leute schon längere Zeit tot in der Wohnung liegen und ein Hund tot in der Wohnung liegt? Und ich habe irgendwo gelesen und dann hinterher nicht mehr gelesen, dass die Haustür auch offen gestanden habe. Das war in so einer gated community, also in so einem geschützten, durch Zäune und Wachmänner geschützten Bereich.
Ja, also die Haustür, das weiß ich nicht genau. Ich weiß, er ist wohl in dem sogenannten Mudroom. Also das ist so ein kleiner Vorraum, wo man normalerweise eben seine Schuhe für draußen hat und seine Mäntel und vielleicht Regenschirme und so weiter, dass er dort auf jeden Fall gefunden worden sei. Also so, als hätte dieser demente Mensch, der ja mehr oder weniger von seiner Ehefrau gepflegt wurde die letzten Jahre, eben sich bereit gemacht, rauszugehen. Das würde ja auch dazu passen, dass er vielleicht schon die Tür aufgemacht hatte.
Genau. Also man würde jetzt normalerweise natürlich denken, also wenn zwei Leute gemeinsam sterben, woran denkt man? Man denkt dann möglicherweise an einen gemeinsamen Suizid. Oder man denkt daran, dass eine Person die andere umgebracht hat und dann selber Suizid begangen hat. Das passte aber alles nicht in den Zusammenhang.
Oder es hätte natürlich auch ein Überfall sein können.
Muss man es hätte auch ein Überfall, genau. Aber es gab keine Anzeichen von Gewalt. Dann würde man denken, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, dass natürlich, wenn es zwischen den beiden einen Altersunterschied von 30 Jahren gibt, dann geht man natürlich wie selbstverständlich davon aus, dass der Ältere zuerst gestorben ist.
Genau. Zumal er ja wirklich nicht nur älter war, sondern sehr alt, 95, ne?
Genau. Und sie war 65. Wobei, ich habe auch irgendwie eine andere Zahl gelesen, egal. Aber jedenfalls 30 Jahre jünger, plus minus. Aber das ist ja nicht ganz logisch, weil dann hätte sie ja irgendwie etwas machen können. Und ich hatte dann irgendwie schon von Anfang an den Verdacht, möglicherweise war die Reihenfolge einfach umgekehrt, denn auch eine 65-Jährige kann sterben.
Ja, ich habe gehört, es sind schon deutlich jüngere Leute gestorben.
Ja, es sind schon deutlich jüngere Leute gestorben. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht das weiter? Und in diesem Fall ist es eben so, wenn wir jetzt, sie fand man tot im Badezimmer und ihn fand man tot in so einem Zwischenraum, wo Stiefel und Schuhe standen und so. Und naja, jetzt kann man sich ja relativ leicht vorstellen, wenn sie stirbt und er 95 Jahre alt ist und, wie sich dann herausgestellt hat, schwer dement war, dann hat man eine wirklich grausame Situation vor Augen, nämlich die, dass ein hilfloser alter Mann, hilfloser alter dementer Mann durch die Wohnung irrt und nicht weiß, was er tun soll. Und es stellte sich hinterher heraus, dass es einen Unterschied zwischen den Todeszeitpunkten gab, zwischen ihr und ihm von ungefähr einer Woche, plus minus, aber ungefähr einer Woche. Und das heißt, der arme Kerl muss völlig hilflos eine Woche lang in der Wohnung mit seiner verstorbenen Frau im Badezimmer gelebt haben und nicht gewusst haben, was er jetzt tun soll.
Wobei wir natürlich auch nicht wissen, wie war seine Erkrankung? Hat er überhaupt verstanden, was da passiert ist?
Genau, das wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist, es gab dann eben zwei Autopsien. Über ihre Krankheit können wir dann reden. Fangen wir mit seiner an. Bei ihm hat man eben festgestellt, dass er nicht dehydriert war. Er hätte verdurstet sein können. Das war er nicht.
Also er hat offensichtlich geschafft zu trinken.
Genau, er hat geschafft zu trinken, weil eine Woche lang ohne Trinken, das geht nicht. Und er hatte aber anscheinend, also mit einem Vorbehalt, eben nicht gegessen. Mhm. Also die Vorstellung, dass er mehr oder weniger verhungert ist, ist natürlich auch eine ganz hässliche Vorstellung.
Also normalerweise, wenn man nicht 95 ist, verhungert man ja innerhalb von einer Woche nicht, soweit ich das weiß. Ich weiß nicht, wie das ist bei Demenzkranken, bei so alten Menschen. Ich habe auch schon gedacht, meistens ist man, wenn man 95 ist, ja nicht nur dement, sondern meistens hat man ja auch andere Erkrankungen. Und wenn es ist, irgendwie man kriegt einen Blutverdünner oder einen Blutdrucksenker oder was auch immer. Ich habe gedacht, es könnte ja sein, und das wäre dann wahrscheinlich die bessere Variante für ihn, wenn zum Beispiel er seine Medikamente auch nicht mehr genommen hat, was ja bei Demenz sehr wahrscheinlich ist, und er dann vielleicht einfach, sagen wir mal, umgefallen ist, ohne viel gemerkt zu haben. Das würde ich ihm jedenfalls wünschen, ne?
Ja, genau. Hast du recht. Die andere Erklärung ist, er war wohl herzkrank und hat einen Herzschrittmacher. Und das etwas bizarre, spookige ist dabei, dass man eben seinen Todeszeitpunkt relativ gut festlegen kann. Oder zumindest hat man einen Indiz, nämlich den Zeitpunkt, wo der Herzschrittmacher irgendwie eine Fehlermeldung abgab. Also, aber ein Herzkranker kann natürlich dann auch sehr viel, wie auch immer, jedenfalls die Vorstellung, dass er eine Woche lang hilflos in der Wohnung war, auch nicht in der Lage war, den Hund zu füttern, der offensichtlich verhungert oder verdurstet ist, ist natürlich eine grauenvolle Vorstellung. Und wiederum ein Appell für diese Dinger, die ich so liebe, aber ältere Leute eben nicht so lieben, das sind eben diese Notrufarmbänder oder Notrufhalsbänder oder überhaupt diese Notruf-Devices, die ja auch zum Beispiel bei einem Sturz oder so einen Notruf absetzen können. Es ist nicht klar, ob er darauf hätte drücken können, aber es wäre natürlich eine Chance gewesen. Also,
aber ich kann dir was anderes sagen, was von der Idee her viel primitiver ist. Mir hat vor vielen, vielen Jahren schon mal jemand, der sich mit so Smart-Home-Lösungen beschäftigt, also irgendwas, was Licht an- und ausmachen kann, Rollläden hoch- und runterfahren kann und so weiter und so fort. Der hat gesagt, er hat bei seinen Eltern, die beide eben auch schon sehr alt waren, hat er schlichtweg zwischen den zwei Zimmern, dem Schlafzimmer, wo sie sich natürlich erstmal aufhalten nachts, und dem Bad, hat er eine Lichtschranke angebracht. Und die hat ihn, ja, und wenn bis zu einer gewissen Zeit niemand aufs Klo gegangen ist, dann hat er angerufen, ob alles okay ist. Und das ist in seiner Einfachheit einfach mal genial. Ja, das ist logisch, ja. Man muss nicht in die Küche, wenn man keinen Hunger hat, aber ins Bad geht man immer, egal ob es einem schlecht geht, ob es einem gut geht oder so. Und da braucht dann auch keiner drücken, weil dann könnte man eben einen Alarm einrichten, du, es ist 8 Uhr, die Lichtschranke wurde noch nicht durchschritten.
Genau, und es geht ja nicht darum, jetzt einen Notfalleinsatz auszulösen, es geht einfach nur darum anzurufen und dann eben,
und wenn keiner... Und gegebenenfalls einen Notfalleinsatz.
Aber dieses Beispiel zeigt sehr, sehr, sehr drastisch, wie wichtig solche Dinge sein können. Also in diesem Fall war es ja wahrscheinlich so, dass seine Ehefrau sich und ihn auf der sicheren Seite wähnte, weil sie eben gedacht hat, wenn ihm was passiert, bin ich ja da. Und das ist ja auch logisch. Und dass ihr was passiert, ja gut, das kann eben auch passieren und passiert eben deutlich seltener. Aber es gibt ja andere Dinge, also es gibt ja Sensoren in Teppichen, oder die man unter den Teppich legt, um Stürze festzustellen. Ja. Es gibt Sensoren.
Sturzsensoren, genau.
Genau, es gibt Sensoren im Handy, die, glaube ich, Stürze feststellen. Es gibt Bewegungsmelder. Die Lichtschranke hat allerdings wirklich einen Charme, weil sie dann, also... Es geht ja auch nicht darum, innerhalb von einer Stunde dann davon zu erfahren, sondern eben, wenn wirklich etwas passiert, dass man dann 12 Stunden später wirklich spätestens merkt, dass da irgendwas nicht stimmt.
Du, wir haben eine Folge über meinen Freund gemacht, der von seiner Apple Watch gewarnt wurde, dass mit dem Herzen was nicht stimmte, als er auf dem Fahrrad war, und der sich noch gut fühlte und 10 Minuten später hatte er einen schweren Herzinfarkt. Also die Uhr wusste besser über seinen Körper Bescheid als er. Ja, also das ist schon auch irre.
Das ist auch tatsächlich irre, wobei ich bei den Uhren, da können wir mal vielleicht bei Gelegenheit drüber reden, ich finde sie einerseits, ich habe so eine Smartwatch, ich habe sogar eine schöne, die sehen ja alle in der Regel hässlich aus und meine ist die einzige Marke, die schön ist.
Ich habe auch eine schöne, wer weiß, ich wusste das gar nicht, dass du eine hast. Aber ich habe keine Apple Watch, ne?
Ich auch nicht. Meine ist so eine mit Zeigern. Und also,
ja, meine auch.
Ja,
Welche hast du denn? Wir können es ja kurz sagen. Ich meine, wir werden ja nicht gesponsert.
Genau, und uns hört ja keiner. Nein, meine ist von WeThings und ich habe die nur deswegen ausgewählt.
Ja, meine auch. Aber Herr Heyer, du hast ja ohne mich zu fragen mal was Gutes gekauft.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, normalerweise frage ich Daniel bei allem, was ich technisch kaufe, weil ich keine Ahnung habe. In diesem Fall ist es so, die hat halt einfach Zeiger und ist nicht so überladen und hat so ein ganz klassisches und so weiter. Das finde ich gut und kann gleichzeitig EKGs. Wobei der Vorteil von diesen Dingern ist, eine Sache können sie wirklich gut und das ist V-Flimmern. Und das ist hochrelevant, weil das viele haben, zumal ältere. Aber sie zeichnen dann so ein EKG auf. Das ist auch ein EKG, also etwas rudimentär, weil es keine 12 Kanäle sind oder noch mehr. Aber es zeichnet das auf und dann zeichnet das so eine schöne Kurve auf, also so mit Vorhofkontraktion, Kammerkontraktion, Entladung, T-Welle und so weiter und so fort. Nur das gaukelt jetzt wiederum eine Sicherheit vor, die es nicht hat. Also eine Ischämie oder so kann das Ding einfach nicht feststellen. Es kann nur Vorhofflimmern.
Für alle, die sich jetzt wundern, warum hat der Herr auf einmal angefangen, medizinisch zu sprechen, ohne das zu erklären? Weil wir das vielleicht eben in einer extra Folge machen über diese Smartwatches.
Genau, das ist ein Cliffhanger.
Okay, gut, dass wir es dazu sagen, ne?
Genau. Also da gibt's, nee, sollten wir machen. Da gibt's also auch Kritikpunkte, aber im Prinzip ist das toll. Und diese Uhren, so eine Uhr kann ja theoretisch wahrscheinlich dann, ja eben, die kann ja dann auch ein Notfallsignal versenden. Und hier ist es ja, also die Vorstellung, dass ein schwer dementer alter Mann durch die Wohnung geistert oder durch die Wohnung irrt, da kann man ja auch froh sein, dass da nicht noch was anderes passiert ist. Ich meine, der könnte ja auch den Herd anmachen, um irgendwas zu kochen und dann eben vergessen, dass er was kochen wollte.
Klar.
Und all diese Dinge sind ja möglich. Also eine demente Person kann in einer Durchschnittswohnung sehr viel Schaden anrichten, auch zu ihrem eigenen Risiko. Und ja, das ist wohl so gewesen und das wäre vielleicht eben nicht passiert, wenn er so etwas gehabt hätte, vom Notrufarmband bis hin zu einer Lichtschranke zum Bad oder so. Und insofern ist das eine ausgesprochen traurige Geschichte. Die ist jetzt nicht mehr kriminologisch spannend, sondern jetzt eigentlich an der Stelle nur noch ziemlich traurig.
So, was war denn dann jetzt mit seiner 30 Jahre jüngeren Frau, Magnus?
Ja, die war im Bad und sie hatte keine Medikamente da, also keine Medikamente, die auf einen Suizid oder so hindeuten würden. Das wäre ja eben immer der Gedanke auch gewesen.
Genau, das war das Erste, was, glaube ich, gemeldet wurde, dass es ganz normale Medikamente waren,
ja,
die
wir
alle im Haus haben.
Ja, ist aber wichtig, weil man den Gedanken ja einfach denkt.
Na klar,
so, genau.
Na klar.
Und dann stellte man eben sehr schnell fest, dass sie an einer Infektion gestorben ist, nämlich an einer Hantavirus-Infektion. Und das hat mich ziemlich überrascht, weil diese Infektionen sind ausgesprochen selten. Und sie sind meldepflichtig und sie sind aber, und das ist die gute Nachricht, sie sind nicht infektiös von Mensch zu Mensch, sondern von Nagetier zu Mensch. Also in der Regel von Exkrementen von Nagetieren.
Okay, jetzt wird langsam ein Schuh draus. Also diese Frau hat sich nicht im Supermarkt irgendwann angesteckt. Die hat auch nichts von ihren Hunden bekommen oder so, sondern wahrscheinlich gab es irgendwo auf dem Gelände eine Maus, eine Ratte, sonst was, die hat irgendwo hingemacht und davon hat sie dann ein Hantavirus davongetragen. Ist das so eine Infektionskette?
Genau, genau. Ja? Das atmest du ein und dann hast du zunächst mal grippeähnliche Symptome. Und jetzt widerstrebt es mir natürlich, das so zu sagen, weil grippeähnliche Symptome haben viele. Und ich möchte jetzt ausdrücklich nicht, dass sie...
Schönen Gruß an die Hypochonder unter euch.
Ja, und schönen Gruß an alle anderen übrigens auch. Also grippeähnliche Symptome sind erstmal kein Hinweis auf ein Hantavirus. Also es breitet sich vor allen Dingen in der Lunge aus. Und dann leidet es unter Kurzatmigkeit. Und dann können die Leute an Herz- und Lungenversagen sterben. Die Häufigkeit oder die Letalität dieser Infektion...
Das heißt Tödlichkeit?
Tödlichkeit... Vielleicht mache ich das ja auch nur, um mich zu profilieren. Aber nein, das stimmt nicht. Ich mache es aus.
Profilieren heißt wichtig zu machen.
Genau. Ich mache es aus Schlurigkeit und die ist eigentlich nicht verzeihlich für jemanden, der eben auch Journalist ist.
Du, dafür hast ja eben auch mich, das ist auch okay.
Genau. Also die Tödlichkeit, ich habe völlig unterschiedliche Zahlen gefunden von 50% bis runter zu 1% oder weniger als 1% der Tödlichkeit, wenn du infiziert bist. Also dazu möchte ich nichts Seriöses sagen, weil ich es einfach nicht kann. Aber bei ihr, ich weiß nicht, wie schnell es geht. Das hängt wiederum ganz stark von dem Zustand des Betroffenen ab, von dem Alter, von dem Zustand, vom Immunsystem, von der allgemeinen Stärke oder so. Aber die Krankheit ist so selten, dass man dann eben auch häufig nicht daran denkt. Und man insofern denken könnte, man hätte eine schwere Grippe und ja, und dann starb sie an dieser Infektion. Und offensichtlich auch plötzlich, weil sie hatte ja offensichtlich keinen Arzt, also davon war jedenfalls nicht die Rede. Sie hatte keinen Arzt gerufen und sie war auch nicht bei einem Arzt. Und sie war auch nicht im Bett, sondern im Bad. Das heißt, es muss dann doch irgendwie überraschend gekommen sein. Das ist jetzt ein bisschen Kaffeesatz, natürlich. Aber man kann doch eins und eins zusammenzählen.
Ich glaube, es gibt jetzt zwei Dimensionen, über die wir sprechen müssen. Das eine ist natürlich die im Zusammenhang mit, jemand ist auf mich angewiesen. Vielleicht sogar jemand, der demenzkrank ist. Wie gehe ich damit um, wenn es mir nicht gut geht? Und da gibt es ja dann auch wieder, das ist verschachtelt. Bin ich die Frau von Gene Hackman und wir haben Millionen auf dem Konto, dann ist ja eins klar, dann sollte man, auch wenn es einem selber nicht gut geht, erstmal zur Unterstützung einen 24-Stunden-Pflegedienst anheuern. Aber die wenigsten, die nicht Gene Hackman sind, können sich das leisten. So. Also deswegen muss man dann ja anders gucken. Wie geht man damit um? Informiert man wenigstens Nachbarn, Verwandte, eventuell Kinder oder so, jüngere, fittere Menschen, die noch in der gleichen Stadt leben oder so. Das ist die eine Dimension. Die andere Dimension, über die ich aber zuerst gerne mit dir sprechen würde, weil da sitzen du und ich und viele wahrscheinlich, die zuhören, in einem Boot, ist, man lernt seinen Körper kennen. Man ist möglicherweise ja auch, also ich zum Beispiel, bin immer noch leicht, früher würde ich sagen, stark hypochondrisch, so als junger Mensch. Dann lernt man irgendwann, wenn es mal hier ein bisschen wehtut, wenn es mal da ein bisschen wehtut, das ist normal, das geht weg. Wenn ich einen Schnupfen habe, muss ich nicht sofort zum Arzt. Wenn ich einen geschwollenen Lymphknoten habe, ist es nicht sofort Krebs. So, das lerne ich, aber dann irgendwann werde ich ja immer älter. Das heißt, das, was ich hoffentlich gelernt habe in meiner Jugend, nicht immer sich wahnsinnig viel Sorgen zu machen, kann mir ja auch im Alter dann irgendwie im Prinzip zum Verhängnis werden. Weil ich denke, na Mensch, das kennst du. Das ist ein grippaler Infekt. Hast du schon 1000 Mal überstanden. Ja, jetzt wird es 2 Tage schlechter, dann wird es besser. Und dann, wenn ich Pech habe, habe ich Hantavirus und zack, beiße ich ins Gras. Also das ist das, worüber ich gerne mit dir sprechen würde. Du hast sicherlich für dich natürlich ein Gefühl. Ja, aber wenn jetzt jemand fragt, Herr Doktor, ich werde jetzt älter, ich will jetzt ab jetzt, ich bin 60, ich bin 65, ich bin 70 und so weiter. Wann soll ich zum Arzt? Wie viel Sorgen soll ich mir machen? Wann soll ich mir sozusagen strategisch Sorgen machen? Denn in dem Moment, wo ich das an einen professionellen Mediziner oder eine Medizinerin übergebe, dann müssen die sich ja Sorgen machen um mich sozusagen. Da habe ich ja schon was getan.
Fragst du jetzt mich als potenziellen Patienten oder fragst du mich als Arzt, der auf der anderen Seite der Nadel ist?
Und als journalistischen Besserwissen. Ich frage dich in deiner Kombination all dieser Eigenschaften, weil das eine besondere Melange der Perspektiven ist.
Als Patient, als ich persönlich, wenn ich krank bin, bin ich ein ganz schlechter Ansprechpartner und keinesfalls vorbildhaft, weil ich einerseits neulich, ich hatte wirklich so einen Infekt, der sich auf die Lunge gelegt hat. Ich habe da so gegiemt und gebrummt, sodass ich von dem eigenen Ausatmen wach geworden bin. Also ich konnte nicht einschlafen, weil es immer so...
Oh Gott.
Nee, wirklich. Und, ja. Nein, das war so laut.
Ich glaube dir, ja, aber du hast es so schön, du hast so eine COPD im Endstadium gerade und eine atypische Lungenentzündung. Ich weiß nicht, was es war, aber du hast sehr glaubwürdig irgendwas als
Soundeffekt. Genau. Was machst du dann als Arzt? Du guckst nochmal nach geeigneten Antibiotika, die lässt du dir besorgen, dann nimmst du die Antibiotika und gehst nicht zum Arzt. Das geht in der Regel ja auch. Also ich habe es ja zumindest auch ernst genommen. So.
Mittelernst.
Naja, gut, als Neurologe kann ich natürlich einen eigenen Lungeneffekt doch auch irgendwie behandeln. Also dann zum Kollegen zu gehen, wäre ein bisschen komisch. Andererseits ist es so, dass ich auch in Fällen, in denen also der Arztbesuch jetzt wirklich angesagt wäre, ja auch den Arztbesuch verweigere. Wir haben diese Folge, eine Folge darüber gemacht und wir hatten ja auch regelmäßig da über diesen Film gesprochen, den ich darüber gemacht habe. Ich hatte meinen Gedächtnisverlust, das war 2019, der so drastisch war, dass ich mich an gerade eben wirklich überhaupt nicht mehr erinnern konnte und das gerade eben wurde eben immer länger. Also im Laufe des Tages konnte ich mich dann an den ganzen Tag auch nicht mehr erinnern und meine Frau, meine Schwägerin wollten mit mir ins Krankenhaus und ich habe gesagt, nee, ich trinke mal einen Kaffee, das wird schon wieder. Das ist ja kein übertrieben intelligentes Verhalten. Also insofern kannst du mich als Betroffener erstmal gar nicht fragen. Als Arzt kann ich nur sagen, dafür sind Hausärzte da und dafür ist auch der hausärztliche Notdienst da und den mache ich auch. Insofern, wenn ich jetzt sage, wenn du dich wirklich krank fühlst und wenn du wirklich den Eindruck hast, das ist aber ungewöhnlich schlecht, dann spricht überhaupt nichts dagegen, die 116, 117 anzurufen und einen Arzt außerhalb der Dienstzeiten der Hausärzte zu dir nach Hause kommen zu lassen. Wenn du Glück hast, hast du einen Hausarzt, der auch selber zu dir nach Hause kommt. Das hat den Vorteil, der kennt dich und der weiß, wenn es ganz ungewöhnlich ist, wenn man es ist schon sehr hilfreich, einen Patienten zu kennen, wenn man einen solchen Zustand dann beurteilen soll. Aber den Arzt anrufen, deswegen haben wir die Ärzte und das sind nicht die Fälle, über die wir uns ärgern. Ärgern tue ich mich über Leute, die quasi aus Langeweile den Hausarzt kommen lassen und die gibt's auch zuhauf, aber...
Aber die hören weder unseren Podcast, noch nehmen die unseren Rat ernst. Insofern, da brauchen wir jetzt gar keinen Disclaimer mehr machen. Aber wir sollten kurz noch darüber sprechen. Also da können wir jetzt keine spezielle Empfehlung geben. Aber
nein, es gibt keine Trennschärfe. Aber wenn du unsicher bist, im Zweifel anrufen oder hingehen.
Aber ich wollte sagen, wir sollten über den Fall noch sprechen, wenn eben du auch noch Leute hast, die du versorgst, die auf dich angewiesen sind, die alleine nicht klarkommen. Ob es kleine Kinder sind oder alte Menschen oder demente Menschen oder schwerstkranke Menschen, dann muss man, glaube ich, auch bei leisen Anzeichen wenigstens das Betreuungsnetz etwas enger schnüren und muss Leute informieren. Lass uns mal jeden Tag telefonieren. Wenn ich mich nicht melde, dann guck mal nach uns oder guck mal nach meinem Mann oder so. Ich glaube, da sollte man frühzeitig einfach so ein Netz und doppelten Boden einziehen, weil das ist natürlich sonst die maximale Katastrophe.
Genau, dies hier war ja die maximale Katastrophe. Aber ich würde es auch ein bisschen niedriger hängen. Ich meine, wenn ich jetzt einen Ehepartner, einen Partner, Partnerin versorge und ich bin krank und kann das einfach nicht mehr, dann ist ja der erste naheliegende Gedanke, die Großfamilie zu aktivieren und den normalen anständigen
Wenn man eine hat.
Ja, gut, aber wenn man eine hat, dann ist es auch legitim, die dann auch mal in Anspruch zu nehmen und tatsächlich dann mal Leute zu bitten, 3-mal pro Tag vorbeizukommen und sich dann um meinen Partner zu kümmern und dann ehrlich gesagt ja auch um mich. Das ist ja durchaus legitim. Wenn das alles überhaupt nicht geht, dann gibt es professionelle Hilfe von Pflegediensten und zwar von heute auf morgen, also ganz kurzfristig. Das ist finanziell relativ günstig. Also wir hatten das längere Zeit bei meinen Eltern und wir haben wirklich bei den Rechnungen gedacht, die hätten sich zu ihren Ungunsten verrechnet. Haben sie nicht. Insofern, das war tragbar. Das ist natürlich nicht für alle Leute gleich. Wir sind da privilegiert, andere sind weniger privilegiert, aber das sollte man auch nicht ausschließen. Und drittens, wenn gar nichts geht, gibt es eben Kurzzeitpflege für genau diese Fälle. Kurzzeitpflege heißt, dass du jemanden wirklich in ein Pflegeheim bringst, der dann da nicht für sein Lebensende, sondern für die nächste Woche, die nächsten 2 Wochen, 3 Wochen bleibt. Und das sollte man wirklich tun, damit es nicht dazu kommt. Es ist auch so, du kannst, wenn du selber krank bist, auch wenn du nicht stirbst, du kannst so jemanden dann unter Umständen einfach nicht versorgen. Du bist nicht in der Lage dazu. Und du solltest es auch nicht versuchen, weil du selber dann, du bist als Versorger viel zu wichtig, um dich selber zu verschleißen für so einen Mist, wenn es auch anders geht.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.